to your Madhuka Enlighten Life podcast with
Shivani
and Suri.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge und ich freue mich total, dass du auch wieder mit dabei bist. Liebe Suri, du hast für dieses Mal einen Satsang-Dialog ausgesucht und vielleicht magst du erstmal sagen, warum du den für heute ausgewählt hast.
Oh ja, das mache ich natürlich total gerne. Also den Dialog, den wir gleich hören, den habe ich heute ausgesucht nach zwei Kriterien. Das erste Kriterium ist der Ort, an dem das aufgenommen wurde. Das ist nämlich Berlin. Warum habe ich Berlin ausgewählt? Weil das kommende Retreat Berlin Calling heißt. Das habt ihr sicherlich schon in den einschlägigen Kanälen gesehen. Das kommende Retreat beginnt jetzt am Donnerstag, 30.04. und geht 4 Tage lang bis zum 3.05. Das Ganze heißt Berlin Calling. Das sollte eigentlich in Berlin stattfinden, aber aufgrund der aktuellen Situation geht das natürlich nicht. Deswegen ist es jetzt online. Und man kann sich natürlich immer noch anmelden. Das geht über die Webseite www.madhuka.org. Oder ihr schreibt mir direkt eine E-Mail, und zwar suri@madhuka.org. Je nachdem, so oder so kann man sich noch anmelden. Es gibt noch ein paar Plätze. Das zweite Kriterium, warum ich diesen Dialog ausgewählt habe, ist das Thema. Und zwar das Thema des Dialogs ist der freie Wille. Und das ist ein Thema, was ich richtig spannend finde. Shivani, wie siehst denn du das?
Für mich war dieses Thema, als ich es gehört habe, erstmal eine ziemliche Herausforderung. Liebe Suri, ich befürchte fast, zu dem Thema kann ich gar nicht so viel sagen. Was hast du dir denn dazu überlegt? Was fällt dir denn dazu ein?
Ja, also mir fällt einiges dazu ein. Und zwar erstmal ist es ja so, dass der freie Wille oder die sogenannte Willensfreiheit keine wirkliche oder allgemein anerkannte Definition hat. Das heißt, die Juristen und die Mediziner und die Psychologen und die Philosophen verstehen was ganz anderes darunter, als man jetzt zum Beispiel umgangssprachlich darunter versteht. Und ich kann von mir zum Beispiel sagen, dass für mich das eine ganze Zeit lang ein großes, einfach ein Thema war. Es hat mich beschäftigt. Die Frage, gibt es einen freien Willen oder nicht? Und ich habe an verschiedenen Ecken und Enden versucht, Antworten zu finden und habe gesucht, ob es jetzt die Wissenschaften waren oder Bücher gelesen. Es gab mal eine Zeit, wo das Thema durch alle Zeitungen und Medien und so ging. Vielleicht erinnerst du dich daran. Da gab es Zeitungsartikel, jetzt zum Beispiel die Zeit hat darüber geschrieben oder Psychologie heute oder im Spiegel. Immer wieder tauchte dieses Thema auf, gibt es einen freien Willen oder nicht? Und es gab verschiedene Untersuchungen dazu und das hatte mich damals sehr, sehr interessiert. Und dann natürlich nicht nur die Frage, gibt es den freien Willen, ja oder nein, sondern auch, wenn es den wirklich gibt, an was mache ich das fest? Also woran weiß ich, dass der Wille wirklich frei ist, dass ich da wirklich eine Freiheit habe? Woran mache ich das fest? Und so habe ich mit großem Interesse diese ganzen Untersuchungen mir reingezogen und das gelesen und mich informiert und war ganz fasziniert von dem Thema und habe mich unter anderem gefragt, okay, warum gibt es, wenn die Wissenschaft auf diesem Stand ist, mit den Ergebnissen, die sie hervorgebracht hat, warum gibt es da heraus keine Konsequenzen? Also wenn die feststellen, dass der freie Wille gar nicht so frei ist, weil da im Gehirn schon vorher was passiert, bevor ich das wahrnehmen kann, wieso gibt es da keine Konsequenzen in der Politik oder in anderen Themen, in anderen Bereichen? Ja, das Ganze war für mich ein Thema und hat mich beschäftigt und ich wollte einfach wissen, was ist denn jetzt richtig? Und als ich damals im Jahr 2002 in meinem ersten Retreat war, das war in Tiruvannamalai in Südindien mit Madhuka, da hat er mir ein Buch geschenkt. Und dieses Buch war oder ist immer noch das Buch Be As You Are von David Gottman, und zwar über Ramana Maharshi. In Deutsch heißt es Sei, was du bist. Und Madhuka erwähnte so in einem Nebensatz, dass das Buch so aufgebaut ist, dass das Wichtigste zuerst kommt. Und ich, okay, alles klar, das Wichtigste kommt zuerst. Das heißt natürlich, dass das Unwichtigste zum Schluss kommt. Und wenn ihr das Buch zu Hause habt, könnt ihr mal schauen, wie das letzte Kapitel heißt. Und zwar ist es das letzte Kapitel 21. Da geht es um Karma, Destiny, also Schicksal, und Free Will. Also um Karma, Schicksal und der freie Wille. Und da habe ich schon zum ersten Mal gemerkt, aha, also hier gibt es ganz andere Antworten. Ich mag es jetzt auch gar nicht vorwegnehmen, ihr werdet es eh gleich hören im Dialog. Ja, aber das hat mich zum erneuten Nachdenken gebracht und das hat mir gefallen. Des Weiteren, wo jetzt wir schon gerade auch bei dem Thema Karma sind, da habe ich auch kürzlich erst was gelesen, und zwar in einem Buch von Nisargadatta Maharaj. Das Buch heißt The Ultimate Medicine. Und das sind auch so Aufzeichnungen von Satsangs, also Fragen und die Antworten, die er dazu gibt. Und eine Person fragt ihn über das Thema Karma, ob er denn bitte dazu was sagen kann. Und wenn ihr den Nisargadatta Maharaj kennt, dann wisst ihr, dass er sehr klar und zackig und sehr radikal war in seinen Antworten. Und er sagte einfach nur zu diesem Herrn oder Dame, das ist natürlich nicht ersichtlich, Karma ist was für spirituelle Anfänger. Ich fand das sehr amüsant, das zu hören, und das hat mir wirklich gefallen. Karma ist was für spirituelle Anfänger. Marco hat übrigens dieses Buch auch gelesen. Und wenn du dich erinnerst, wir haben ja im zweiten Podcast einen Dialog gehabt, wo Madhuka sehr, sehr viel über sich selbst erzählt hat. Dann vielleicht erinnerst du dich, er ist 1981 das erste Mal nach Indien gekommen. Und zwar leider ein bisschen zu spät. Der Nisargadatta war leider schon tot zu dem Zeitpunkt. Er ist Anfang September gestorben und Madhuka kam ein bisschen später, sodass die beiden sich leider nie treffen konnten.
Liebe Suri, wenn ich dich so reden höre, dann fällt mir ein, dass ich als Psychologin ja doch was dazu sagen kann. Und zwar, was Madhuka Chi ausmacht, ist, dass er sich ganz gut drin auskennt, wie man das, was er erfährt, was seine Erfahrung ist, was er verkörpert, dieses Einssein, wie man das wissenschaftlich messen kann, wie man das ausdrücken kann, was da die Quantenforschung dazu sagen kann. Und zum freien Willen, da gibt es auch ein ganz berühmtes psychologisches Experiment. Und das war Benjamin Libet, der sich gefragt hat, wenn es einen freien Willen gibt, dann könnte man dem ja vielleicht dadurch auf die Spur kommen, indem man einfach misst, was tut sich denn in so einem Arm, in so einer Nervenzelle eines Armes, wenn einer beschließt, den zu bewegen. Und ich werde jetzt nicht das ganze Experiment beschreiben, das führt hier zu weit. Wen das interessiert, der kann ja googeln. Wir schreiben den Namen unten im Podcast-Beitrag nochmal, falls du da nachschauen magst. Auf jeden Fall hat er herausgefunden, dass dieses Aktionspotenzial, diese Aktivität in der Nervenzelle, die da ist, bevor die feuert, bevor die ein Signal an eine andere Nervenzelle gibt, schon da ist, bevor eine bewusste Entscheidung getroffen wird. Und das war sehr ist sehr kontrovers diskutiert in der Psychologie. Und die einen, die sagen, das ist der Beweis, dass es keinen freien Willen gibt. Und die anderen, die sagen, ja, es könnte ja auch so oder so sein. Also einen Beweis gibt es noch keinen. Wenn ich jetzt darüber spreche, dann fällt mir ein, dass derjenige, der wahrscheinlich mit Madhukati darüber am meisten gesprochen, geredet oder vielleicht sogar gestritten hat, das ist mein Mann, der so oft vor ihm saß und sagte, es gibt doch diesen freien Willen, es gibt ihn doch. Genau, und darum geht es ja im Satsang, das rauszufinden, für sich diese Erfahrung zu machen. Wie ist das denn, das zu sein? Wie ist das denn? Gibt es einen freien Willen? Gibt es keinen?
Also ich muss sagen, ich genieße beides. Ich mag die Idee, dass ich mich frei entscheiden kann, ob ich eine Maske trage oder nicht, ob ich Dinge gut finde oder nicht. Ich mag die Idee, dass ich mich gegen etwas entscheiden kann, dass ich frei bin, Dinge zu tun oder zu lassen, je nachdem, wie es mir beliebt. Und auf der anderen Seite mag ich auch das, was Ramana Maharshi gesagt hat, dass es einfach so ist, dass die Dinge, die passieren sollen, die passieren auch. Und die Dinge, die nicht passieren sollen, die passieren einfach nicht. Und ich kann mich praktisch auf den Kopf stellen, was passieren soll, passiert, was nicht, nicht. Punkt. Übrigens gibt es auch in dem Buch von Madhuka Einssein ein sehr schönes Kapitel, das heißt Die Lust am freien Willen. Wir haben es ja schon öfter erwähnt, dieses Buch kannst du dir runterladen von der Webseite www.madhuka.org. Dort gibt es einen Gratis-Download-Link. Und um das Ganze abzurunden, ist es natürlich so, dass ich persönlich es letztendlich gar nicht sagen kann, gibt es einen freien Willen oder nicht. Und deshalb halte ich mich gern an das Beispiel von Madhuka, der einmal für mich ganz eindrücklich beschrieben hat, wie ich mit so Sachen umgehen kann oder jeder mit so Sachen umgehen kann. Und zwar gab es mal eine Situation, wo Madhuka gefragt wurde, ob er doch bitte zu einem spirituellen Lehrer etwas sagen könnte, ist er jetzt erwacht oder nicht, das wollte die Person gerne wissen. Und Madhuka antwortete, dass er diesen spirituellen Lehrer einfach nie getroffen hat und deswegen auch gar nichts dazu sagen kann. Aber Papaji hatte denjenigen getroffen und hatte auch sein ganz klares Statement dazu abgegeben. Papaji sagte, der ist ein Butcher, also ein Metzger, schlechter. Und ja, damit ist eigentlich schon alles gesagt, dass diese Person auf jeden Fall nicht erwacht war. Und Madhuka sagte dazu, ja, ich selber weiß es nicht, aber ich vertraue auf das, was mein Guru gesagt hat. Das hat mir wirklich Eindruck gemacht und ich denke öfter mal genau an diesen Satz. Und aus diesem Grunde nehme ich es mit dem freien Willen ganz genauso. Ich vertraue auf das, was Madhuka sagt.
Und wir werden hören, was Madhukachi zu diesem Thema sagt, weil er geht dieses Thema auch wieder ganz anders an, als andere das tun, aber höre selbst.
Tschüssi, bis zum Berlin Calling Retreat oder bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Enlighten your life.
der Mensch Ihrer Meinung nach einen freien Willen oder ist er mehr eine Marionette des göttlichen Bewusstseins?
Meine Meinung ist nicht von Belang. Ich habe keine Meinung diesbezüglich. Ich halte mich jedenfalls für keine Marionette. Ich möchte auch nichts definieren als göttliches Bewusstsein. Freiheit ist hier. Impulse kommen. Manche gehen, ohne dass eine Aktion stattfindet. Manchmal findet eine Aktion statt oder eine Reaktion. Alles geschieht von selbst. Wunderbares Glück und Frieden ist hier. Das ist Wirklichkeit für mich. Und da ich einige Menschen darauf hingewiesen habe, dass es meine Wirklichkeit ist und angenommen, dass es auch deren Wirklichkeit ist und diese geschaut haben und erkannt haben, ja, das stimmt, können wir annehmen, dass es absolute Wahrheit ist. Dass aber auch Menschen, die beschäftigen sich damit, hauptberuflich herauszufinden, ob es einen freien Willen gibt. Und ob es keinen freien Willen gibt. Momentan ist so die Quote bei 70-30. 70% sagen, es gibt keinen freien Willen, 30% sagen, es gibt einen freien Willen. Da aber die ganze Gesellschaft darauf ausgerichtet ist, dass es einen freien Willen gäbe, gilt das als allgemeingültig.
Deswegen muss es ja nicht stimmen.
Eben, muss nicht stimmen, aber allgemeingültig. Immerhin wird mehr und mehr publiziert darüber, dass es in Wirklichkeit keinen freien Willen gäbe. Was ist Ihre Erfahrung?
Meine Erfahrung ist, dass es einen freien Willen gibt, aber das kann eine Täuschung sein. Meine Erfahrung kann mir ja vorgegeben sein.
Und belastet Sie das in irgendeiner Weise? Oder?
Keine
Ahnung. Befreit Sie das?
Das interessiert mich nur. Das belastet mich nicht.
Für mich ist es genauso befreiend zu wissen, dass es keinen freien Willen gibt. Es erlaubt mir alles zu tun und alles zu lassen. Außer eben das, was ich nicht tun kann und das, was ich nicht lassen kann. Ich glaube nicht, wenn es einen freien Wille geben würde, dass so viele Menschen heute gekommen wären. Auf jeden Fall gibt es etwas, was Willen zugrunde liegt. Wenn Sie genau betrachten, wenn das, was Sie als Wille bezeichnen, auftaucht, ist ein gewisser Impuls, aber der taucht in etwas auf. Also es gibt einen Seinsgrund, der dem Willen vorangeht oder zugrunde liegt. Und da das das Erstere ist und das Immerwährende, hat es für mich eine größere Wahrhaftigkeit, größere Wirklichkeit. Und da es mir darüber hinaus mehr Freude schenkt, wie all das, was ich bisher an Impulsen erfüllt habe, angewandt habe, ist es für mich nicht nur akzeptabel, sondern war das ein Musikwunsch? Oder?
Du hast ausgestellt, du hast es wieder angestellt.
Ich kann Sie schlecht schuldig sprechen. Ja. So, wenn Sie jetzt, wie Sie sagen, glauben, dass Sie einen freien Willen haben, inwieweit wenden Sie das an? Wenn Sie einen freien Willen haben, dann können Sie das ja anwenden. Für was nutzen Sie das? Was ist Ihnen das Wichtigste in Ihrem Leben? Ja, ich spreche auch mit Ihnen. Die anderen haben ja keine Fragen. Was ist Ihnen das Wichtigste?
Eventuell herauszufinden, was das Leben eigentlich ist. Ob es diesen freien Willen gibt. Wozu ich da bin. Diese Dinge. Ob ich nur denke, dass ich da bin. Ob ich nur denke, dass es die Realität gibt. Diese Dinge.
Das ist eine uralte Herausforderung auch der menschlichen Kulturgeschichte. Schon seit tausenden von Jahren gab es diese Frage: Ist das, was ich sehe oder erlebe, Wirklichkeit? Ist das, was ich denke, Wirklichkeit? Oder ist das nur ein Traum? Sie kennen sicherlich die alten Beispiele. Das ist ein Beispiel, was ich in meinem letzten Buch angewandt habe, das sogenannte Schmetterlingstraum. Wo der chinesische Philosoph träumt, ein Schmetterling zu sein, und er ist wunderbar frei, fühlt sich beschwebt und ist glücklich. Dann erwacht er und hinterfragt, bin ich Huangxi, der träumte, ein Schmetterling zu sein? Oder bin ich womöglich ein Schmetterling, der jetzt träumt, der Philosoph Huangxi zu sein? Und wenn das nicht geklärt ist und Sie es nicht klären können bisher, dann nützen Sie das. Der Schmetterling trinkt das Beste, was in seiner Insektenwelt zur Verfügung ist für ihn, Nektar. Deswegen hat er einen sehr langen Rüssel und er trinkt vom Feinsten. Deswegen in dieser Wirklichkeit, wo Sie sich als Menschen wahrnehmen, sollten Sie auch das Beste genießen. Glückseligkeit. Die meisten Menschen genießen aber nicht diese Glückseligkeit. Warum? Weil sie die Abgründe ihrer gedanklichen Welten erleiden. Und es versäumen zu ergründen, was absolute Wirklichkeit ist. Für mich war es sehr hilfreich, von meinem Meister verwiesen zu werden auf diese grundlegende Frage, wer bin ich? Bevor ich also der Welt glaube, den Erscheinungen, den ganzen philosophischen und religiösen Konzepten, göttliches Bewusstsein, Gott oder was auch immer, ergründe ich erst die Wirklichkeit des Ich. Und alles, die ganze Welt, mit ihren Erscheinungen, alle Vorstellungen, alle Erfahrungen finden im Ich statt. Wenn Sie die Welt verändern wollen, müssen Sie sich mit der Welt beschäftigen. Wollen Sie Gott verändern, müssen Sie sich mit Gott beschäftigen. Wenn Sie erkennen wollen, was ist absolute Wirklichkeit, müssen Sie sich erst ausrichten auf das Ich. Wenn Sie sich wirklich konzentrieren auf das Ich, wird Ihnen schnell klar, dass die Wirklichkeit nicht so wirklich ist, wie sie erscheint. Und dass ihre Person nicht so wirklich ist, wie sie ihnen eingeredet wurde. Und dass sie ein rein gedankliches Konstrukt ist. Ein feingewebter Teppich von Gedanken, von Ereignissen, Erfahrungen, von Kultur. Was liegt dem allem zugrunde? Was ist Wirklichkeit? Das ist warum wir diese Frage anwenden, wer bin ich? Weil alles, was wir wahrnehmen, auch jeder Gedanke in etwas erscheint und darin wieder vergeht. Und das, worin alles erscheint und vergeht, das bleibt den meisten Menschen verborgen, weil sie völlig identifiziert sind mit der vorübergehenden Erscheinung des Körpers, der Welt, mit dem Traum. Ich habe nichts gegen den Traum, ich habe nichts gegen die Welt und auch nichts gegen den Körper, weder ihren noch meinen. Ich habe nichts gegen den Nektar, während Fülle vorhanden ist. Aber ich hatte etwas gegen meine Ignoranz, weil es mir nicht erlaubt hat, in Frieden zu sein. Und Frieden war mir immer kostbar. Wenn Sie also sagen, ich habe einen freien Willen da, nützen Sie das und benutzen Sie diesen Willen, um zu ergründen, wer bin ich? Das ist sehr effektiv und hat einen sehr breitbandigen Nebeneffekt, nämlich, dass Ihre gesamte geistige Orientierung auf alle möglichen Konzepte, Theorie, Vorstellungen aufgezogen wird von dieser konzentrierten Erschauung des Selbst. Ihre Vorstellungen verschwinden, Ihre Konzepte verschwinden, Ihre Verwirrungen verschwinden. Und es offenbart sich das, was immer ist. Das sage ich jetzt schon einige Zeit, obwohl einige sagen, bei mir ist es nicht so. Ja, bitte.
Ist das selbst nur außerhalb?
In, um und drumherum. Ja, bitteschön.
Ihr persönliches Erwachen, war das ein kurzer Moment oder ein längerer Prozess?
Erwachen ist niemals persönlich. Erwachen hat mit der Person nichts zu tun. Erwachen ist jetzt. Das, was Sie sehen, das sind biochemische Prozesse, nicht sogar. Durch was Sie sehen, sind elektromagnetische Prozesse. Die verarbeitet werden in Ihrem Gehirn biochemische Prozesse. Und das, was als Erkenntnis oder Erwachen bezeichnet wird das Ende jeglichen Prozesses. Wo beginnt das? Wenn Sie sich selbst nicht mehr den Prozess machen. Wie ist das möglich? Wenn der Blick des Meisters Sie trifft und er zu Ihnen sagt, du bist frei. Und Ihr meldriertes Ego verschwindet in diesem Moment und niemals wiederkehrt. Weil Sie in diesem Blick, in dieser Wahrheit geworden sind. Unmittelbar erkennen, das ist das, das ist Wahrheit. Und Sie alles Jämmerliche, was Sie jemals besaßen, von sich werfen. Was kommt dagegen an? Was ist dagegen überhaupt erwähnenswert? Nichts. Aber jeder schleppt seine all die Taschen Öl mit sich herum und glaubt, das wäre bemerkenswert. Früher gab es noch Landstreicher, heute gibt es Stadtstreicher und alle sind in Wirklichkeit Lebensstreicher. Jeder schleppt Säcke mit sich herum. Und dieser Nektar, von dem ich eben sprach, ist übersehen. Der Nektar, der sie selbst sind. Herr Busch.
Wenn es keinen freien Willen gibt, wie verhält es sich dann mit Schuld, wenn einer ein Verbrechen begeht oder so, sagen wir, jemand anderem etwas Unrecht tut, Leid antut, Gewalt antut. Inwieweit ist er dann dafür schuldig zu sprechen oder muss man ihn gewähren lassen, weil es ist ja, weil er quasi nichts dafür kann?
Nur selbst zu nehmen, nichts dafür kann. Wenn Benjamin versucht, ihnen Gewalt anzutun, würde ich vermutlich sie zu schützen. Obwohl er nichts dafür kann. Ja, er kann nichts dafür. Aber der Schutz von ihnen steht für mich höher wie der Ausdruck seines, was auch immer, ihn dazu führt. Das ist eine sehr interessante Diskussion. Ich empfehle die Frankfurter Allgemeine Zeitung des heutigen Tages. Zu diesem Thema.
Noch nicht gelesen.
Ja, das ist okay.
Strafbedarf, Schuld, war der Einleitungssatz.
Die Autorin, die darüber eine lange Abhandlung geschrieben hat, und natürlich bezieht sie sich auch eben auf die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung, sprich Herr Singer und Herr was auch immer, die sagen, im Prinzip gibt es keine individuelle Schuld. Derjenige, der die Straftat begeht, konnte nicht anders. unsere Strafgesetze sind eben nicht auf die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung aufgebaut, sondern auf traditionellere Vorstellungen. Und auch wenn man die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung integrieren würde in die Strafgesetzgebung, heißt das trotzdem nicht, dass sie es toll finden, wenn ihnen jemand Gewalt antut. Sie sind also schützenswürdig. Dass da in der Gesellschaft ganz viele Menschen gibt, die unheimlich gern nachdenken, wird denen schon was einfallen. Da ich nicht so gerne nachdenke. Aber jetzt stellen Sie doch mal eine Frage, die Sie betrifft. Ich glaube, Ihre Frage war jetzt ein wenig initiiert durch das Interesse des anderen Herrn.
Ja.
Das war nicht Ihre originäre Frage, warum Sie hergekommen sind. Es interessiert Sie zwar, aber darum geht es Ihnen in Wirklichkeit nicht. Ihnen geht es um etwas anderes. Um was denn?
Das ist eine gute Frage.
Wie meint sie das? In der Tür geirrt? Sie wollten eigentlich das Konsulat von Mali. Sehen Sie noch hier im Auto? Ja. War ihr Einswunder, ja? Als die andere Tür links war.
Nein, über eine Bekannte.
Ja. Warum dann zufällig?
Bin ich neugierig hier.
Neugierig?
Ja.
Und auf was sind Sie neugierig?
Sie als Person oder eben als Nicht-Person?
Wer ist bei Ihnen interessiert, die Nicht-Person oder die Person?
Ich glaube beides.
Ich würde sagen, Ihre Nicht-Person und meine Nicht-Person verstehen sich. Richtig, ja? Ich komme richtig gut miteinander klar. Sind eins.
Was sehen Sie, wenn Sie Menschen, so wie jetzt die Gruppe, die jetzt vor Ihnen sitzt, was sehen Sie da an oder in den Menschen?
Fragen Sie das Weinende auf oder das Lachende?
Ich glaube beide.
Generell kann ich sagen, mir geht es nicht so sehr um das Sehen, sondern etwas erkennt sich. Und was sich erkennt, hat mit der Person, weder mit der meinigen, noch mit der ihrigen, nichts zu tun. Es ist, als ob dieses Ewige, das Ewige, das Immerwährende dieses Vehikel, diesen Körper, die Augen nützt. Und bei Ihnen ein wenig diese scheinbare Person zu durchdringen. Und das Ewige, was in Ihnen schlummert, wach zu küssen. Schauen Sie, das Ewige in Ihnen hat es nicht nötig, wach geküsst zu werden. Aber der, wer Sie glauben zu sein, der hat es nötig. So kann ich heute sehen, dass der Blick meines Guru alles zur Seite geschoben hat. So wie ein Eisbrecher das Packeis durchdringt und zur Seite schiebt. Jahrtausende Eis der Illusion, der Erstarrung. Seit 10.000 von Jahren ist das so. Sitzt einer und tut nichts und schaut die Menschen an und der eine oder die andere erkennt, weiß, ja, das ist es. In dem Moment, wo sie es sich selbst erklären muss oder anderen, weiß sie gar nicht, was sie sagen soll. Wie sie es erklären kann. Es ist nicht erklärbar. Wir können es jedoch in die Kiste wunderbar einfangen.